Deutschlandfunk Interview.
In der Problembeschreibung, da sind sich die meisten einig. Zu hohe Inflation, zu geringes Wirtschaftswachstum, zu hohe Energiepreise, zu wenige Fachkräfte, zu viel Bürokratie. Nur wie dagegen gesteuert werden soll, da gibt es gemischte Gefühle. Der Bundesfinanzminister hat dazu knapp 50 Maßnahmen vorgelegt, mit denen er Unternehmen in den nächsten Jahren stärker steuerlich entlasten will. Einen griffigen Namen hat er dafür auch gefunden: Wachstumschancengesetz. Allerdings wird um die Details selbst innerhalb der Ampelregierung noch bis zum Schluss gerungen. Und so steht heute Morgen sogar noch ein Fragezeichen dahinter, ob das Gesetz heute wie geplant ins Kabinett kommt und beschlossen werden kann. Und das können wir jetzt einordnen mit Jens Südekum, Professor für internationale Volkswirtschaftslehre an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und jetzt in der Leitung. Schönen guten Morgen, Herr Südekum.
Schönen guten Morgen.
Der Kabinettsbeschluss wackelt also und die Pressekonferenz des Bundesfinanzministers auch. Hat Christian Lindner da unterschätzt, wie heftig der Gegenwind für sein Gesetz ist?
Er mag es unterschätzt haben. Bemerkenswert ist ja, dass das Gesetz so gesehen aus zwei Richtungen wackelt. Die eine Hälfte der Grünen, namentlich Frau Paus, möchte es eigentlich jetzt ganz verhindern oder zunächst mal blockieren, wahrscheinlich weil sie noch ein bisschen beleidigt ist wegen der Kindergrundsicherung und der Kürzungen in ihrem eigenen Haus. Auf der anderen Seite möchte Herr Habeck eigentlich ja mehr, haben wir auch gerade gehört, mehr von dem Wachstumschancengesetz, also ein höheres Haushaltsvolumen. Und von daher wird von zwei unterschiedlichen Seiten jetzt gerade an diesem Gesetz gezerrt.
Die Grünen nennen das wortwörtlich Miniaturmodell. War das denn von Anfang an zu sparsam gerechnet?
Ich glaube schon, wenn man sich vor Augen führt, was wir wirklich brauchen an Investitionen in den kommenden Jahren, dann ist das, was vorgeschlagen wurde, mit den 6 Milliarden für insgesamt ja 50 unterschiedliche Programme tatsächlich zu wenig aus meiner Sicht. Ne? Und es ist schon aus meiner Sicht auch bemerkenswert, dass die FDP ihre eigenen guten Ideen im Prinzip pulverisiert mit dem ständigen Hinweis, dass eben die Haushaltslage angespannt sei, beziehungsweise dass eben die Schuldenbremse unbedingt eingehalten werden muss. Das ist dann insofern natürlich bedauerlich, wenn darunter dann eigentlich eben auch zielführende und gute Instrumente wie etwa diese Investitionsprämie oder die Sofortabschreibungen dann leiden.
Nur mal kurz, was wäre denn so eine Größenordnung aus Sicht von Ihnen als Ökonom, die sinnvoll wäre?
Also ich würde mindestens mit dem 3- bis 4-fachen dieses Volumens rechnen. Also nicht 6 Milliarden, sondern 24 bis 30 Milliarden. Das wäre sicherlich zielführender, wenn man sich eben vergegenwärtigt. Der BDI, also der Bundesverband der deutschen Industrie, hat mal ausgerechnet, dass wir zur Erreichung der Klimaziele bis 2030 insgesamt gesamtstaatlich mehr Investitionen in einer Größenordnung von 860 Milliarden Euro brauchen. Und das runtergebrochen auch auf den staatlichen Investitionsbedarf pro Jahr, da kommt man sicherlich auf einen Mehrbedarf von rund 50 Milliarden zusätzlich pro Jahr, die eben an verschiedenen Stellen eben fällig sind. Und wenn man sich diese Größenordnung mal vor Augen führt, dann ist das, was jetzt im Wachstumschancengesetz steht, von der Richtung her zwar gut, aber eben vom Volumen her zu klein.
Und das ist natürlich, das sind enorme Summen und Sie haben den Elefant im Raum ja angesprochen. Wie soll das Ganze finanziert werden? Also vor allem eben, wenn der Bundesfinanzminister dafür keine Schulden machen will. Welche Spielräume hat er?
Das war die, oder ist sowieso die Quadratur des Kreises, die in gewisser Weise sowieso über der Ampelregierung schwebt. Wenn man eben sagt, wir müssen dramatisch mehr investieren, aber wir schließen von vornherein aus, dass die Schuldenbremse reformiert wird und schließen gleichzeitig aus Steuererhöhungen, dann wird es eben schwierig. Dann ist der einzig mögliche und denkbare Weg eben der Haushaltspriorisierung, also dass man eben sagt, wir müssen anderswo kürzen.
Zum Beispiel bei der Kindergrundsicherung.
Zum Beispiel bei der Kindergrundsicherung oder bei Digitalisierungsprojekten oder auch bei anderen Zukunftsinvestitionen. Und das klingt jetzt irgendwie eben in der Theorie ganz schlüssig, der Weg der Priorisierung, aber sobald es dann konkret wird, sieht man eben, dass es ja, dass man auf diesem Weg eben auch nicht wirklich weit kommt.
Das sind ja Vorschläge der FDP übrigens, genau in den Bereichen dann gegenzurechnen, zu kürzen. Der Finanzminister pocht ja eben auf Verfassungsrang der Schuldenbremse. Wird er daran festhalten können oder kommt er ums Schuldenmachen nicht herum?
Eine wirkliche Reform der Schuldenbremse in dieser Legislaturperiode ist äußerst unrealistisch, ich würde sagen unmöglich, denn dafür bräuchte man ja eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und im Bundesrat und ich sehe nicht, dass die Union jetzt gerade da gesprächsbereit wäre. Es gibt eben Lösungen innerhalb der Schuldenbremse, nämlich die ungenutzten Kreditermächtigungen im Wirtschaftsstabilisierungsfonds, also das Geld aus dem sogenannten Doppelwumms, mit dem die Strom- und die Gaspreisbremse bezahlt werden sollte, denn absehbar werden eben diese Mittel nicht gebraucht, nur ein sehr kleiner Teil davon wird eben tatsächlich gebraucht, weil die Gas- und Strompreise sich wieder zurückentwickelt haben. Und das heißt, da gibt es eben noch bewilligte Kreditermächtigungen, die man nutzen könnte, wenn man bereit wäre, den Begriff Krise und Krisenbewältigung etwas breiter zu fassen. Das müsste im Bundestag geschehen und das könnte man aber mit einfacher Mehrheit machen.
Das klingt aber auch nicht so, als würde das geschehen. Zumindest der Bundesfinanzminister sagt ja, auch da ist das verfassungsrechtlich dünnes Eis und quasi ein Aushebeln der Schuldenbremse durch die Hintertür. Hat er recht?
Da gibt es unterschiedliche Positionen, ob das jetzt eben juristisch möglich ist. Die Strom- und Gaspreisbremse wurde ja eben letztendlich beschlossen, weil wir eine handfeste Wirtschaftskrise eben nach dem Kriegsausbruch eben hatten, insbesondere auf den Energiemärkten, die sich dann aber weiter verpflanzt hat in andere Wirtschaftsbereiche. Und in gewisser Weise, das, worüber wir jetzt diskutieren, nämlich dass wir deutlich mehr Investitionen brauchen, gerade auch bei den Unternehmen, um eben sich mit den neuen Konstellationen auf den Energiemärkten auseinandersetzen zu können und auch für mehr Digitalisierung. Das sind ja in gewisser Weise auch mittelbare Krisenfolgen, vielleicht etwas langfristiger gedacht. Und insofern glaube ich, könnte man dieses Argument, dass vom Kern her diese Mittel im Wirtschaftsstabilisierungsfonds durchaus genutzt werden können, das könnte man durchaus machen.
Eine andere Idee, eben Steuern zu erhöhen, also mit dem Finanzminister bisher nicht zu machen, aber da gibt es einen Vorstoß aus der SPD-Bundestagsfraktion, und zwar die Erbschaftssteuer bis Ende des Jahres zu erhöhen. Dagegen sperrt sich eben die FDP mit aller Macht. Wie groß wäre denn der Effekt?
Das hängt natürlich dann von den Details ab, wie jetzt die Reform konkret aussieht, aber es gibt schon Modelle, wo dann eben das Steueraufkommen im Grunde sich in etwa verdoppeln könnte. Das Problem ist dort, dass eben die Erbschaftssteuer vor allem bei den Ländern anfällt und nicht unmittelbar jetzt eben die angespannte Haushaltslage beim Bund direkt adressiert. Das heißt, das müsste man einbetten in eine größere Reform. Und die, glaube ich aber, wird es erst in der nächsten Legislaturperiode geben können, weil ich nicht sehe, dass jetzt eben der Koalitionsvertrag, der aktuell gültige Koalitionsvertrag, wirklich grundlegend umgearbeitet würde.
Sie haben es angesprochen, das Kernelement dieses Gesetzes ist ja die Investitionsprämie. Das heißt, Unternehmen bekommen dafür bestimmte Investitionen in Klimaschutz und Digitalisierung eine staatliche Unterstützung. Die soll ja bis 2027 befristet sein. Reicht dieser Impuls, damit es danach ja ein Selbstläufer wird?
Also die zeitliche Befristung, die ist schon mal richtig, denn wir wollen ja tatsächlich Investitionen eben auch induzieren. Und das passiert eben nur, wenn Unternehmen eben wissen, wir kriegen diese Förderung, wenn wir sofort investieren. Also wenn man sagt, das wird jetzt quasi generell so gemacht, dann können Unternehmen ja auch sagen, na gut, dann warte ich halt noch 5 Jahre, wenn ich darauf mich verlassen kann, dass es da diese Prämie auch gibt. Also die zeitliche Befristung ist nicht das Problem. Das Problem ist das zu geringe Haushaltsvolumen, insbesondere dort. Ich glaube auch, dass diese Investitionsprämie im Grunde das Beste von allen Instrumenten ist. Es wirkt auch in der Breite, es kommt auch bei kleinen Unternehmen, bei Mittelständlern an, aber gerade dieses Instrument ist gerade mal mit einem Haushaltsvolumen von 390 Millionen hinterlegt. Also es ist ein ganz kleiner Teil dieser 6 Milliarden insgesamt. Und das ist, nach meiner Sicht, ist das ein Tropfen auf den heißen Stein.
Ein weiteres Instrument, das steckt jetzt noch nicht im Gesetz, aber ist eben etwas, das die Grünen auch wollen und fordern, und zwar einen subventionierten Industriestrompreis. Die SPD ist ja grundsätzlich auch dafür, auch wenn der Kanzler sich skeptisch zeigt. Halten Sie das denn für den richtigen ökonomischen Anreiz?
Der Industriestrompreis ist ein pragmatisches Instrument, was vor allem dadurch besticht, dass man es eben relativ zügig einführen könnte und gerade eben auch bei der Finanzierung diese ungenutzten Mittel beim Wirtschaftsstabilisierungsfonds, die Strompreisbremse, von der ich schon sprach, die stünden für den Industriestrompreis aus meiner Sicht auf jeden Fall zur Verfügung, weil es im Grunde eigentlich eine Verlängerung der bisherigen Strompreisbremse ist mit leicht veränderten Parametern. Insofern halte ich das jetzt sozusagen von der pragmatischen Sichtweise für ein gutes Instrument. Im Idealfall würde man sowas auf europäischer Ebene machen. Weil das Problem des Industriestrompreises, wenn jetzt nur Deutschland das macht, ist, dass es eben innerhalb des europäischen Marktes zu Wettbewerbsverzerrungen führen kann und wir dadurch auch ein bisschen unsere Partner verprellen. Das ist jetzt aber wieder so. Auf europäischer Ebene so etwas auf den Weg zu bringen, wäre enorm kompliziert und würde eben auch sehr lange dauern. Deswegen muss man sich fragen, sollte man dann nicht eben doch praktisch voranschreiten auf nationaler Ebene? Und es spricht schon einiges dafür, das zu tun, weil wir ja momentan eben die Konstellation haben, auch wenn sich die Strompreise eben wieder zurückentwickelt haben, dass eben jetzt als Krisenfolge und Kriegsfolge letztendlich an anderen Standorten, insbesondere den USA, deutlich bessere Energiepreise eben geboten werden können und von daher eben auch eine akute Problematik von Verlagerung gerade der energieintensiven Industrie eben auch besteht.
Mhm. Sagt Jens Südekum, Professor für internationale Volkswirtschaftslehre. Vielen Dank, Herr Südekum, für Ihre Expertise heute Morgen.
Sehr gerne.